Die Presse.
Ganz offen gesprochen, rauszukommen, mal nachzudenken, was sind die Fragen, die oft legitim sind, auch bei den großen Medienhäusern, die wir nicht haben. Da gibt es Fragen, die dürfen gestellt werden. Nämlich, können wir das Pensionsalter erhöhen? Ist legitim, wird diskutiert. Müssen wir länger arbeiten, wird diskutiert. Müssen wir Einsparungen machen, um unser Pensionssystem sicher zu machen? Kann man diskutieren, wird oft diskutiert. Aber die Fragen, die wir stellen, die das Volk stellt, die Menschen stellen, die sind nicht diskussionswürdig, mehr Gerechtigkeit, Vermögende zu besteuern, Gesundheitssystem investieren, einfach einmal umzustellen. Und das sind doch die Fragen, die Menschen haben.
Dass Andreas Babler gute Reden halten kann, ist kein Geheimnis. Er stellt es auch im Wahlkampf ein ums andere Mal unter Beweis. Trotzdem läuft es nicht ganz ideal für die SPÖ. Denn in Interviews geht es nicht zuerst um Vermögenssteuern, den Transformationsfonds oder die Kindergrundsicherung, sondern immer noch um Querschüsse aus den eigenen Reihen und parteiinterne Kritik. Kann man mit so einem Wahlkampf Bundeskanzler werden? Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Anna Wallner hat hier schon mit Oliver Pink über die FPÖ und mit Klaus Knittelfelder über die ÖVP gesprochen. Ich schaue mir heute mit meiner Kollegin Julia Wenzel aus dem Innenpolitikressort der Presse die SPÖ an. Mit welchen Inhalten Andreas Babler bei der Nationalratswahl antritt, welche Performance er bisher abgeliefert hat und natürlich auch, wieso es ihm gerade die eigene Partei so schwer macht.
Hallo.
Julia, in ein bisschen mehr als 2 Wochen wird gewählt. Die SPÖ und Andreas Babler haben bisher einen nicht gerade idealen Wahlkampf hinter sich. Interne Differenzen gab es da, die auch nach außen getragen wurden und so weiter. Du hast ihn erst diese Woche interviewt. Welchen Eindruck hat denn Andreas Babler da auf dich gemacht? Ist er noch im Wahlkampffieber oder schon etwas ausgelaugt?
Grundsätzlich ausgelaugt, das hätte ich so jetzt nicht wahrgenommen. Also im Gegenteil, in unserem Gespräch war er völlig in Fahrt. Also es war ein wirklich enormer Redeschwall und was man von ihm schon kennt, diese sehr ausufernde, ausschweifende Problemabriss, den er immer gibt. Also es ist auf Fragen ist es sehr schwierig, ihn wirklich konkret zu quasi festzunageln, weil er einfach sehr dazu tendiert, eben diese sehr emotionalen Botschaften, diese Bilder zu zeichnen, die man jetzt einfach auch schon aus seinen Reden kennt. Also ausgelaugt in dem Sinn nicht. Mir selber ist er schon sehr angespannt vorgekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Presse natürlich vielleicht auch für ihn eine besondere Bedeutung hat als Medium. Es ist auch völlig verständlich, irgendwie ein Marathon an Interviews, die Spitzenkandidaten da hinter sich bringen die ganze Zeit. Er ist auch eben von einem anderen Termin hergekommen. Also es ist natürlich, der Tag ist komplett bummvoll mit Terminen. Und ich denke, das ist sehr, sehr verständlich oder auch sehr menschlich, dass man dann teilweise vielleicht nicht in jedem Interview genau dieselbe Performance liefern kann. Wie gesagt, der persönliche Eindruck war, er ist auf jeden Fall in Wahlkampfmodus. Es ist nur mein Eindruck ein bisschen der, dass er in TV-Auftritten weniger von dieses Mitreißen, dieses Emotionale, dieser Pathos in seinen Reden, dieses Ich bin einer von euch, dass das natürlich in TV-Auftritten viel schwieriger ist zu vermitteln und diese Settings ihm einfach weniger liegen. Also das muss man so sagen, da ist er einfach zu wenig on point. Er versucht, die Botschaften anzubringen, er verliert sie da sehr oft in diesen eben Problemen. Abrissen, wo man teilweise ein bisschen aussteigt, weil es einfach wirklich ein Redeschwall ist, der einen da trifft und es sehr schwierig ist, dann auch wirklich irgendwie den Faden nicht zu verlieren, wo er jetzt gerade ist, gedanklich.
Ein Thema bei eurem Interview war ja auch das, was in den letzten Wochen sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich parteiinterne Differenzen rund um das Wahlprogramm der SPÖ. Also im konkreten Fall ein E-Mail von Doris Burres, die ja jetzt, sagen wir nicht, keine kleine Nummer ist innerhalb der SPÖ, das nach außen gespielt worden ist mit großen Kritikpunkten am Programm. Wie sehr hat sich diese Causa jetzt auf den Wahlkampf der SPÖ ausgewirkt?
Es kommt darauf an, wen man dazu befragt. Also Babler selbst sagt überhaupt nicht, er stellt das völlig in Abrede, dass das in irgendeiner Weise als Kritik gemeint war, sondern es war ja eben ein internes Mail und es war ein interner Prozess. Und er sagt, ja, sie hat ja auch zugestimmt, also quasi, das war überhaupt keine Kritik. Ehrlicherweise, in dem Programm hat sich nichts verändert. Also ich habe ihn auch darauf angesprochen, ob er diese Kritik in irgendeiner Weise aufgenommen hat, was adaptiert hat. Das ist nicht passiert. Also im Endeffekt muss man schon sagen, dass diese Kritik, die ja, kann man jetzt sagen, absichtlich, unabsichtlich nach außen gespielt wurde, natürlich auch wieder dazu gedient hat, irgendwie dieses, ja, dieses Image des Parteichefs irgendwie zu beschädigen oder in irgendeiner Weise ihm auf jeden Fall auch medial mitzugeben, dass das eben dieser Rückhalt zumindest im Partei-Establishment für sein Programm nicht unbedingt gegeben ist, weil die Nummer zwei, also die Doris Burris ist seine Nummer zwei, ist in Wien Spitzenkandidatin. Wenn die so eine Kritik übt, dann kann man davon ausgehen, dass es eine fundamentale Bedeutung hat, auf jeden Fall, was sie sagt. Und den Wahlkampf macht es natürlich dafür nicht leichter, wenn der schon eigentlich am Beginn, also das war ja eigentlich komplett am Anfang des Wahlkampfs oder des Intensivwahlkampfs, wenn der schon mal so startet, ist es halt wieder Wasser auf die Mühlen dieses Eindrucks, dass er einfach nicht es schafft, diese Partei zu einen, dass es diese drei Flügel, die wir hatten, eigentlich nach wie vor gibt. Das ist links, rechts und irgendwie die Mitte und das Partei-Establishment. Und das hat er leider, also diese Hypothek hat er nach wie vor und die belastet natürlich auch diese Aufbruchstimmung, die er offensichtlich laut Umfragen einfach nicht entstehen will.
Was genau drinnen steht im Programm, das schauen wir uns gleich an. Ich möchte noch kurz beim Spitzenkandidaten bleiben. Du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst. Also Andreas Babler ist ja angetreten als Parteichef für ein, seine Formulierung, linkes Comeback der Sozialdemokratie. Er ist deutlich selbstbewusster aufgetreten als in der Vergangenheit vielleicht Vorsitzende. Und es wird sich jetzt eben noch zeigen, ob er mit seinem Programm Wählerinnen und Wähler überzeugen kann. Was ihm allerdings nicht gelungen ist, ist irgendwie die eigene Partei sozusagen auf eine Linie zu bringen. Also das hat man in den letzten Monaten immer wieder gesehen, seien es jetzt Querschüsse immer noch aus dem Burgenland, aus Tirol oder aus sonst einem Bundesland. Wieso macht es sich die SPÖ da wirklich selbst so schwer?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil wenn man wirklich objektiv gemeint, ja, also wenn man dieser Partei nichts Böses will, fragt man sich, was man sich davon verspricht, weil der Eindruck ist jetzt über Jahre, muss man sagen, dass diese Partei intern streitet, überhaupt nicht weiß, wohin sie genau will und es eben einfach diese gleichmächtigen Blöcke irgendwie gibt im Sinne von die Wiener Fraktion, die eher pragmatische, dann die rechte Doskozil, also in der Asylfrage einfach sehr, sehr restriktiv und die eben linke Babler-Fraktion und es ist irgendwo nicht gelungen, auf jeden Fall das wirklich zu vereinen. Und man muss sich schon die Frage stellen, also wie auch immer diese Wahl jetzt ausgeht, was bedeutet das für eine Richtungsentscheidung dieser Partei? Also es steht ja auch im Raum, dass sich diese Teile vielleicht irgendwann spalten oder wie es in anderen Ländern in Europa schon passiert ist. Wenn man immer weiter in den Ergebnissen natürlich nach unten fällt, kann es eine existenzielle Bedrohung irgendwann einmal bedeuten. Und warum, also die Frage warum, das können sich nur die einzelnen Akteure fragen und auch die Antwort darauf geben, weil natürlich geht es da um Macht, um Einfluss, um Angst vor der eigenen, vom eigenen Machtverlust. Aber das weiß jeder Politikberater oder jeder, der sich mit Politik beschäftigt, wenn man sich immer intern damit beschäftigt, dass man sich beschädigt, dann ist der Schaden nach außen umso größer. Und man hört jetzt auch wirklich aus SPÖ-Sympathisantenlagern, dass man sich auch strategisch die Frage stellt, eigentlich bin ich vielleicht ein Babler-Fan oder ich finde den irgendwie gut oder ich finde den irgendwie authentisch, neu, wie auch immer. Aber ich frage mich, ist der nachher nicht sowieso wieder weg, weil ihn im Endeffekt eh schon die eigene Partei wieder ansägt? Also bringt es dann eigentlich, den zu wählen, wenn dann eh wieder eine andere vielleicht in Amt und Würden sitzt? Und das ist halt irgendwie wirklich das riesige Problem des Andreas Babler, dass der eigentlich authentisch rüberkommt und glaubwürdig, aber trotzdem seine eigenen Fans eigentlich sogar schon wieder daran zweifeln, ob diese Stimme vielleicht dann eine, ja, verloren ist oder, also, dass die sogar schon strategisch denken. Und das ist natürlich das Letzte, was er im Moment gebrauchen kann, dass sich sogar seine eigenen Anhänger die Sinnfrage stellen, ob diese Stimme dann bei der SPÖ wirklich gut aufgehoben ist.
Schauen wir uns einmal das konkrete Programm an. Die Inhalte waren ja jetzt auch vor der offiziellen Präsentation schon weitgehend bekannt. Da gibt es recht umfassende Ideen und Forderungen. War für dich noch irgendwas Neues oder Überraschendes dabei?
Also grundsätzlich ist es schon sehr an diesen 24 Ideen orientiert, die er zuvor schon präsentiert hat. Also wir haben sehr großen Schwerpunkt natürlich auf diese ganzen Steuerfragen, Vermögensteuer, Besteuerung der Superreichen, die er propagiert. Richtig überraschend würde ich sagen, also interessant fand ich oder Kollegen auch im Innenpolitikressort bei uns, dieses Mietrechtsthema, also dass sie sich diesem sehr zersplitterten Mietrecht tatsächlich annehmen wollen, da eben vereinheitlichen wollen. Ja, natürlich die Arbeitszeitverkürzung, diese Vier-Tage-Woche-Debatte, das sind aber eigentlich alles Themen, die man von ihm schon von Anfang an kennt. Also grundsätzlich das, was im Wahlprogramm steht, hat er auch im letzten Jahr eigentlich schon mehr oder weniger präsentiert oder wusste man, was eigentlich seine wichtigsten Anliegen sind. Auch dieser Transformationsfonds, der natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, wo ja am Anfang große Aufregung geherrscht hat, inwieweit heißt das jetzt irgendwie Eingriffe in Unternehmensbeteiligung, also wie sich der Staat da beteiligen und inwiefern greift man dann in Unternehmen ein. Das hat sich dann auch ein bisschen als übertriebene Aufregung herausgestellt. Da geht es einfach darum, dass man wie die ÖBAG einfach mehr oder weniger halt in Unternehmen vielleicht Beteiligungen eingeht, um diese Anschubfinanzierung zu schaffen, um eben in Technologien zu investieren in dieser ganzen ökologischen Transformationsphase. Aber richtig überraschend wäre jetzt nichts, wie gesagt, was die Frau Burres konkret an Kritik geübt hat, also von Imkern, also Bio-Imkern und so weiter, das ist alles nach wie vor drinnen. Also es gab da keine Änderung. Das ist vielleicht auch überraschend, dass das
die Kritik war, müssen wir noch dazu sagen, dass es in manchen Punkten zu detailreich wäre und genau, da irgendwie die Ernsthaftigkeit nicht drüber kommen würde.
Also es war der konkreteste Vorwurf war eigentlich diese Unernsthaftigkeit. Also inwiefern verspricht man eben mit diesen ganzen, also jeder soll einen Arzttermin bekommen, in 2 Wochen einen Banktermin, dann eben, man will einen Mietpreisdeckel, man will eben diese Vermögensteuern, man verspricht sehr viel. Und die Frage ist eher, wie auch der Christoph Badelt vom Präsident des Fiskalrats, nicht nur der SPÖ, aber auch allen anderen Parteien teilweise hier ausrichtet, dass man sich fragt, wie ist das finanzierbar in einer Phase, wo wir eigentlich vor einem Sparpaket stehen. Also es ist ja auch, es will ja niemand zugeben, aber grundsätzlich haben wir von EU-Vorgaben, stehen wir eigentlich davor, dass wir eine Einsparungen machen müssen. Und da muss man sagen, also es wird extrem viel versprochen im SPÖ-Wahlprogramm und die Frau Burres hat eben wahrscheinlich auch das zum Anlass genommen, zu fragen, wie ernsthaft ist das und wie realistisch, aber geändert wurde nichts mehr, auch nach dieser Kritik nicht.
Wie stellt sich denn die SPÖ diese Gegenfinanzierung vor?
Also er hat, wie gesagt, Andreas Babler hat jetzt auch bei uns im Interview mehrfach betont, das geht sich alles aus. Also sie gehen von einer, also diese Vermögensteuer, die sie einführen wollen, da verspricht man sich 5 bis 6 Milliarden Euro. Das wäre aber in seiner Rechnung quasi noch defensiv gerechnet, weil es gibt anscheinend eine neue Studie, die sagt, es wären bis zu 10 Milliarden Euro. Nur das Gegenargument zum Beispiel bei dieser Vermögensteuer ist ja auch immer, was wird dann herangezogen? Und wenn man zum Beispiel Immobilien dafür heranzieht, dann gibt es immer auch die Befürchtung, naja, wenn es dann quasi da eine Berechnung gibt oder einen gewissen Wert, dann wird der wahrscheinlich quasi ein teurerer Wert angenommen. Und was wird dann passieren, dass der Eigentümer wahrscheinlich das an den Mieter in irgendeiner Form weitergibt, wenn er jetzt zum Beispiel eben Vermögensteuer zahlen muss etc. Das Zweite ist eben, dass er mit Konjunktur, also er verweist immer auf Konjunkturprogramme, dass quasi durch mehr Wirtschaftswachstum einfach generell dann mehr zu verteilen ist, wie auch das ja zum Beispiel der Herr Nehammer, der Bundeskanzler, auch immer ins Treffen führt. Nur das ist halt eben so unklar oder so unkonkret, weil wir stehen eigentlich in einer wirtschaftlichen Phase da, wo kein Wirtschaftswachstum eigentlich zu erwarten ist oder zumindest kein riesiges. Und fast jeder wirtschaftliche Experte darauf hinweist, es muss in irgendeiner Form irgendwo gespart werden, weil sonst geht sich das halt nicht aus. Und da wird er nicht konkret, da bleibt er schwammig, da weicht er aus und verweist einfach immer nur darauf, jetzt müssen mal quasi die Superreichen die Zeche zahlen und nicht der kleine Bürger und nicht die kleine Unternehmerin. Aber wie gesagt, in manchen Teilen bleibt er einfach die Antworten schuldig.
Mhm. Geht man jetzt nach den Umfragen, dann schaut es für die SPÖ nicht so gut aus aktuell. Also sie pendelt sich da laut dem Upper-Wahltrend so knapp über 20% ein, auf dem 3. Platz hinter ÖVP und FPÖ. Also FPÖ und ÖVP in der richtigen Reihenfolge. Umfragen sind keine Wahlergebnisse, aber diese Positionierung, die Andreas Babler ja selbst gerne gehabt hätte, so ein Triell quasi um den Bundeskanzler, eher gegen Nehammer und Kickl, die ist sich nicht so wirklich ausgegangen. War das die falsche Strategie von Anfang an?
Nein, ich denke nicht. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall die richtige Strategie war. Das kann man vielleicht auch ins Treffen führen, dass sich gerade auch auf Social Media oder in seinem Umfeld, das ja auch sehr stark jetzt momentan so darstellt, dass man extrem sauer ist über diese Berichterstattung, dass man das ein bisschen in den Raum stellt, inwiefern die Medien ihn kleinschreiben und Umfragewerte immer überbewerten, die ihn schlechter sehen. Und er hat zum Beispiel auch gestern eine Umfrage ins Treffen geführt, wo die SPÖ vor der ÖVP liegt, also wo die SPÖ, glaube ich, bei 24 liegt und die ÖVP bei 23 oder also um einen Prozentpunkt. Also eine Umfrage ist tatsächlich nicht mehr als eine Umfrage. Und es kann durchaus sein, dass wir am Wahltag erleben, dass die SPÖ in Wahrheit viel weiter vorne liegt, als wir jetzt glauben. Und ich denke auch, dass wir Journalistinnen und Journalisten da eine große Aufgabe haben oder große Verantwortung, dass man eben diese Umfrageberichterstattung wirklich auch nicht übertreibt. Weil es ist tatsächlich so, dass das ist dann wie so ein Confirmation Bias der Wählerinnen und die Wähler, also die Wählerinnen und der Wähler sich vielleicht davon auch wirklich beeinflussen lassen, wenn es um strategische Wahlentscheidungen geht. Und man muss da wirklich sehr, sehr zurückhaltend sein. Also es kann durchaus sein, dass wir derzeit nicht ein Duell, sondern ein Triell erleben, dass die Bevölkerung tatsächlich, dass es dann tatsächlich auch so sein könnte. Der Durchschnitt der Wahltrend der AP ist ja nichts anderes wie ein Durchschnitt der aktuellen publizierten Umfragen, sieht zumindest ÖVP und SPÖ mehr oder weniger auf einem ähnlichen Standpunkt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wie weit die FPÖ dann tatsächlich entfernt ist, haben wir auch bei der EU-Wahl gesehen, war dann nicht so eindeutig, wie es in den Umfragen zuvor ausgeschaut hat.
Du hast diese strategischen Überlegungen, die sich potenzielle Wählerinnen und Wähler der SPÖ vielleicht aktuell machen, schon vorhin ganz gut ausgeführt. Und es werden ja jetzt eben auch gibt es Medienberichte, was interne, parteiinterne Überlegungen schon wären, was dann nach der Wahl passieren könnte. Wie kann man denn Wählerinnen und Wähler auffordern? Stimmt für mich, wenn es intern schon solche Überlegungen gibt?
Weil es ist wahnsinnig schwierig. Also strategisch ist es für Herrn Babler tatsächlich, glaube ich, im Moment eine Lose-Lose-Situation, weil er kann ja eigentlich nichts anderes tun, wie eben auf seine Qualitäten zu setzen als Spitzenkandidat. Da sind wir aber auch wieder bei diesem Confirmation Bias, weil er selbst, glaube ich, ihm tatsächlich davon überzeugt ist, dass er wahnsinnig viel Zuspruch erhält, dass er wahnsinnig große Mobilisierungskraft hat, dass seine Kampagne jetzt quasi so in den letzten Metern natürlich auch noch nach oben geht und die Leute mobilisiert. Das ist sicher auch der Fall, weil wenn man sich diese Events anschaut, dann ist es ein wahnsinniger Zuspruch, dann ist es eine wahnsinnige Aufbruchstimmung. Nur das ist halt immer eben dieser, man ist ja nur mit Leuten umgeben, die einen toll finden oder gut finden. Und wie viele potenzielle SPÖ-Sympathisanten jetzt eben dann davon überzeugt werden oder sich eher davon abschrecken lassen, was da eben für interne Querelen sind, wie es dann weitergeht etc., ist halt einfach völlig unklar. Also das Problem, das eigentlich alle Spitzenkandidaten im Moment haben, außer vielleicht eben die Peer-Partei oder die Kleinparteien, ist, dass sie also sowohl der Herr Bundeskanzler wie der Herr Kickl wie auch der Herr Babler einfach nur in ihrem Grundwählerpool fischen. Also es ist ganz, ganz schwer, auch für die Grünen, auch für die Neos, außerhalb der eigenen Wählerschaft, die einen sowieso gut findet oder sowieso schon gewählt hat, Stimmen zu lukrieren. Wir haben eigentlich einen Wahlkampf, wo alle sehr in ihren eigenen Schrebergärten bleiben. Und keiner kann so wirklich hinausstrahlen. So wie das zum Beispiel bei Sebastian Kurz war, bei FPÖ-Sympathisanten oder eben wie auch die Grünen zum Beispiel bei der 2019er Wahl. Das ist jetzt es hat sich sehr eingependelt eigentlich auf diesen Zustimmungswerten. Und tatsächlich, hat der Babler jetzt seine seine Hardcore-Fans. Aber die Frage wird jetzt sein, eben wie viele von diesen vielleicht SPÖ-Sympathisanten, die noch nicht überzeugt sind, kann er dann am Ende wirklich auf sich vereinen. Aber das wird eben erst der Wahltag tatsächlich bringen.
Etwas, das da vielleicht auch einen Ausschlag geben könnte, sind, wie sich die Partei so präsentiert. Wie findest du denn die Wahlplakate der SPÖ?
Das erste Wort, was mir einfällt, wäre klassisch. Nicht aufregend, nicht so, dass man es unbedingt in Erinnerung behält. Also es ist eben dieses Herz und Hirn und eben Spitzenkandidat eben in verschiedenen Situationen, in Rot natürlich, Rot dominiert total. Also ich denke, dass die Plakatkampagne und auch der quasi diese Townhall-artigen Wahlkampf-Events und so weiter und auch jetzt dieser Slogan, wenn wir zusammenstehen und kämpfen, dann gewinnen wir, ist ein direktes Zitat aus der Kamala Harris-Kampagne, was er sich dann auch im Interview witzigerweise nicht so sagen getraut hat. Aber ich weiß es ja auch vom Wahlkampfmanager der SPÖ, der das ja auch ganz offen sagt, dass man sich im Spendenwahlkampf natürlich was abschaut von US-Wahlkämpfen oder nicht nur US-Wahlkämpfen, generell anderen Kampagnen. Aber ich denke, dass diese ganze SPÖ-Kampagne sehr auf ihn zugeschnitten ist, dass die sehr klassisch daherkommt und eben auch diese Erzählung von, ich bin quasi dieser Ur-SPÖ-Funktionär von der Basis, von unten aus Dreiskirchen, aus dem Bürgermeisteramt. Ich weiß genau, wie es euch geht. Ich weiß genau, was ihr für Probleme habt. Und ich bin so quasi dieses Role Model der SPÖ, wie sie eben zu früheren Zeiten oder zu Kreisky-Zeiten irgendwie, wie sie sich da selbst empfunden hat, dass er da total dazu zupasst und auch eben die Kampagne danach irgendwie geschnitzt wurde.
Rechnest du noch mit einer Überraschung diesen Wahlkampf?
Ja, also irgendwie, ich hab's ein Gefühl, dass wir irgendwie, also auch wir Journalisten, wieder wahrscheinlich ein Wunder erleben werden am Sonntag, also mal Sonntag, weil es auch ja, bei den Kleinparteien ja völlig offen ist, wer da wie reinkommen könnte. Also die Umfragen sind für die Bierpartei gute Chancen. Aber auch für die KPÖ, auch für die Madeleine Petrovic, die Ex-Grünen-Chefin, die in Niederösterreich offenbar sehr hohen Zuspruch erfährt, die wiederum eben in diesem Corona-skeptischen Lager fischt, die auch der FPÖ dann vielleicht wieder schaden könnte. Also es ist diesmal wirklich extrem spannend, es ist extrem unklar. Also ich denke, dass man eben auch bei den letzten Wahlen gesehen hat, dass Umfragen, jetzt überhaupt nicht, um Kritik zu üben an den Meinungsforschungsinstituten, aber dass die Umfragen offensichtlich immer schwieriger werden, wirklich pointiert dann vorherzusagen, wie es dann wirklich ausgeht. Und deshalb, ja, also ich schließe es nicht aus, dass wir jetzt vielleicht dann ein ganz anderes Ergebnis haben am Sonntag, wie wir jetzt seit Monaten darüber schreiben und darüber reden.
Julia, vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Das erwähnte Interview mit Andreas Babler, das können Sie übrigens auch nachschauen. Er war bei Julia Wenzel und Gernot Rohrhofer im Videostudio der Presse zu Gast. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Und Parteienchecks zu den Grünen und zu den Neos, die sind wir Ihnen noch schuldig. Die hören Sie dann demnächst an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.